Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute Professor Dr. Robert Fehrkamp zu Gast habe. Man könnte fast sagen, aus gegebenem Anlass sprechen wir über das Wahlrecht und die Wahlrechtsreform, auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu. Denn die Bundestagswahl, die vorgezogen am 23. Februar 2025, steht unmittelbar bevor. Direkt vor der Tür, und da wird auch das neue Wahlrecht eine Rolle spielen. Über all das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Fehrkamp.
Hallo Frau Schwanholz und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Sie sind seit 2016 Senior Advisor zur Zukunft der Demokratie in der Bertelsmann Stiftung, machen eine ganze Reihe von Projekten, die nicht alle mit dem Wahlrecht zu tun haben, aber doch viel. Und sind auch im Zentrum für Demokratieforschung der Leuphana-Universität in Lüneburg Dozent. Aber vor allem saßen Sie ja auch in der Wahlrechtskommission und haben beraten, wie denn jetzt ein gutes Wahlrecht aussehen kann. Und bevor wir über die Ergebnisse dieser Kommissionsarbeit sprechen, steigen wir vielleicht einfach ein bisschen davor nochmal ein und sprechen darüber, was war eigentlich das Problem, beziehungsweise warum war die Situation vor der Reform 2023? Man muss sie ja mit Jahreszahl belegen, weil wir mehrere Wahlrechtsreformen hatten, mehr oder weniger erfolgreich. Warum war das Wahlrecht vorher so problematisch, dass es den Gesetzgeber auf den Plan gerufen hat? Meine kurze Antwort darauf als Politikwissenschaftlerin und Bürgerin, wie ich es wahrgenommen habe, war: Es gibt eine Sollgröße des Deutschen Bundestags, die bei 598 bisher gelegen hat, bei 299 Wahlkreisen plus 299 Listenmandaten. Also ganz einfach zusammenaddiert kommt man dann auf die 598. Aber wir haben eben eine Verzerrung bzw. eine starke Aufblähung durch die sogenannten Überhangmandate auf weit über 700 MdBs Abgeordnete nach den letzten Wahlen gesehen. Aktuell im 20. Bundestag haben wir ja 733 Abgeordnete, also 736 waren es nach der Bundestagswahl 2021. Und dann gab es ja aufgrund der Fehler in Berlin eine Wiederholungswahl, wo dann ein Mandat weggefallen ist und zwei Abgeordnete haben ihre Mandate zwischenzeitlich niedergelegt oder zurückgegeben. Und so sind wir aktuell bei 733, also nach Adam Riese deutlich über der Sollgröße von 598. Das wäre die, wie gesagt, kurze Antwort. Und jetzt kann der Experte vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern, was sind denn diese Überhangmandate und warum kommt es denn eigentlich dazu oder warum ist es dazu gekommen?
Ja, genau. Sie haben das natürlich jetzt alles schon wunderbar, wunderbar erläutert. Das ist alles vollkommen richtig und sehr, sehr treffend gewesen, wie Sie es beschrieben haben. Vielleicht nochmal mit Blick auf das Wahlergebnis 2021 und die 736 Abgeordnete, die es dann geworden sind. Wir haben da noch Glück gehabt. Es hätten auch ohne weiteres 800, 900 oder sogar 1000 Abgeordnete werden können. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ein Wahlrecht 2021 zur Bundestagswahl, das eine ordnungsgemäße Größe des Deutschen Bundestages nicht mehr gewährleisten konnte. Und der wesentliche Grund dafür, den haben Sie schon genannt, das sind die Überhangmandate, die aufgrund des immer stärker sich segmentierenden und fragmentierenden Parteiensystems sozusagen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Überhangmandate in großer Anzahl anfallen bei Wahlen, diese Wahrscheinlichkeit ist immer größer geworden. Und dann hat man 2013 gesagt, wir gleichen die Proporzwirkung dieser Überhangmandate dadurch aus, dass wir zusätzlich zu Überhangmandaten Ausgleichsmandate zuteilen. Und im Zusammenspiel mit den Überhang- und den Ausgleichsmandaten ist es dann eben zu dieser Vergrößerung des Deutschen Bundestags, zu dieser unkontrollierten und auch nicht mehr gedeckelten Vergrößerung des Deutschen Bundestages gekommen, so dass man sagen könnte, je mehr Überhangmandate, umso mehr Ausgleichsmandate, umso größer wurde der Bundestag. Und diese Dynamik musste man stoppen. Und wie man die stoppt, darüber haben wir, ich sag mal, mindestens 15 Jahre jetzt inzwischen intensiv diskutiert, haben zahlreiche Detaillösungen ausprobiert, haben aber festgestellt, und das ist das, was ich sagen würde, die Reform 2021, also die Reform, die jetzt gemacht worden ist, die Ampel-Wahlrechtsreform, das zeichnet sie wirklich aus. Wir haben es jetzt endlich geschafft, für dieses Problem der Überhangmandate eine systemische, eine systematische Lösung zu finden, die unabhängig ist von bestimmten Wahlergebniskonstellationen. Alle Lösungen, die man vorher gefunden hatte, Ausgleich, Vergrößerung von Wahlkreisen, das waren alles nur Lösungen, die sozusagen für bestimmte Wahlergebniskonstellationen funktioniert hätten, die ein bisschen das Wachstum des Deutschen Bundestages hätten dämmen können, die aber keine systematische Lösung des Problems waren. Die haben wir jetzt mit der neuen Wahlrechtsreform. Und das ist auch, glaube ich, das, was sozusagen von der Ampel-Wahlrechtsreform bleiben wird.
Bevor wir darüber sprechen, was das jetzt genau ist und was das auch bewirkt, können wir vielleicht noch mal schauen. Wir hatten ja 2013 und auch 2020 Wahlrechtsreform. Und ich würde es vielleicht laienhaft so ausdrücken, dass es eine Verschlimmbesserung eigentlich war, weil ja durch die sogenannten Ausgleichsmandate, diese Überhangmandate im Bundestag eben genau diese Aufblähung, diese Vergrößerung bewirkt haben mit unabsehbaren Folgen, was die Gesamtgröße betrifft. Sie haben schon gesagt, wir sind da fast doch mit einem blauen Auge mit den 736 2021 dann daraus hervorgegangen. Aber vielleicht können Sie 2013 und 2020 noch mal ein bisschen einordnen, ein bisschen erläutern, bevor wir dann darüber sprechen, was 2023 dann die jetzt auch geltende oder gültige Reform, die jetzt angewendet wird im kommenden Jahr bei der nächsten Bundestagswahl, bevor wir dann darüber sprechen.
Genau, also 2013 hat man eben letztlich eine Reform nach vielen gescheiterten Versuchen, hat man sich auf eine Reform geeinigt, die niemandem wehtat, die keiner der Parteien im Deutschen Bundestag wehtat, indem man einfach gesagt hat, egal wie viele Überhangmandate anfallen, wir gleichen sie einfach mit zusätzlichen Ausgleichsmandaten so lange aus, bis alle Parteien wieder genau so viele Mandate im Deutschen Bundestag haben, wie ihnen nach Zweitstimmenergebnis, also nach Proporz, auch zusteht. Und das ist natürlich eine sehr einfache und auch sozusagen ziemlich perfekte Lösung gewesen, die aber eben mit dem Problem verbunden war, dass, wenn viele Überhangmandate anfallen, der Bundestag unkontrollierbar groß wird. Und es war eigentlich schon 2013 klar, dass das keine nachhaltige Wahlrechtsreform ist. Man hat sich im Grunde genommen darauf verlassen, dass es doch nicht so schlimm wird mit den Überhangmandaten. Aber es wurde eben immer schlimmer und es hätte auch noch schlimmer können. Und vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz erklären, was Überhangmandate sind und warum die Gefahr bestand, dass Überhangmandate in immer größerer Zahl anfallen. Also Überhangmandate sind Mandate, wenn eine Partei mehr Direktmandate in den Wahlkreisen gewinnt, als ihr durch das Zweitstimmenergebnis insgesamt an Mandaten zusteht, dann nennt man diese überschießenden Mandate, die nennt man eben Überhangmandate. Mhm. Und das Problem ist gewesen, dass mit der Auffächerung des Parteiensystems es sozusagen immer leichter wurde, Direktmandate zu gewinnen. Also die Prozentsätze, mit denen Sie in Wahlkreisen Direktmandate gewinnen, die früher bei 40, 50, 60% lagen, als nur die Frage war, gewinnt ein Wahlkreis die SPD oder gewinnt ein Wahlkreis die CDU, ne, die Unionsparteien, ist es eben inzwischen so, dass Sie Wahlkreise auch mit 18, 20 oder 23% der Stimmen gewinnen können, heißt im Umkehrschluss auch, dass dann 70, 80% der Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis den Direktkandidaten gar nicht gewählt haben. Man kann es vielleicht noch etwas einfacher ausdrücken. Sie brauchen nach Zweitstimmenergebnis Pi mal Daumen etwa 70.000 Zweitstimmen als Partei, um im Deutschen Bundestag ein Mandat zu bekommen. Im Wahlkreis können Sie inzwischen ein Direktmandat mit 18, 20 oder 25.000 Stimmen, also deutlich billiger gewinnen. Und dass das nicht funktioniert auf Dauer, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und das war sozusagen das Problem, was man lösen musste. Und nachdem man 2013 diese für alle Parteien sehr bequeme Lösung, wir vergrößern einfach den Bundestag, gewählt hatte, hat man dann nach langem Hickhack sozusagen in der nächsten Wahlrechtsreform dann versucht, so ein bisschen an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Also sozusagen man hat dann drei unausgeglichene Überhangmandate wieder eingeführt. Man hat die sogenannte interne Kompensation, also sozusagen den Ausgleich von Überhangmandaten durch Listenmandate anderer Bundesländer innerhalb einer Partei. Also man hat sozusagen versucht, so mehrere kleine Stellschrauben zu kombinieren. Aber das Ergebnis ist sehr unbefriedigend gewesen, haben wir dann ja gesehen bei der Bundestagswahl 21, dass der Deckelungseffekt sozusagen nur eher marginal ausgefallen ist durch diese Wahlrechtsreform. Und deshalb war eigentlich klar nach der Bundestagswahl 2021, wir brauchen jetzt wirklich eine grundsätzliche, eine systemische Lösung. Sonst kann passieren, was eigentlich keiner wollte, dass nämlich das bewährte und bei vielen Menschen bekannte und bei vielen auch beliebte Wahlsystem der personalisierten Verhältniswahl Schaden nimmt. Und das wollte tatsächlich auch in der Wahlrechtskommission niemand. Also es ist schon ganz interessant gewesen, dass die Diskussion, naja, die Union hat dann einen sehr grundsätzlichen Reformvorschlag gemacht, der eher so in Richtung Mehrheitswahlrecht gegangen wäre. Aber im Prinzip wollte keiner an den Grundfesten der personalisierten Verhältniswahl rütteln. Aber so dass dann die Herausforderung für die Wahlrechtskommission war, wir bleiben zwar grundsätzlich bei dem System der personalisierten Verhältniswahl, aber wir versuchen innerhalb dieses Systems eine grundsätzliche Lösung zu finden. Und die haben wir dann eben mit diesem Prinzip der Zweitstimmendeckung auch gefunden.
Bevor wir da noch mal ein bisschen genauer reinschauen, wie das jetzt 2023 entschieden worden ist, Sie haben es gerade schon angesprochen, wollen wir vielleicht noch mal den Schritt zurück machen und über unterschiedliche Wahlsysteme sprechen und deren Auswirkungen, aber auch deren Grundsätze und Ziele. Denn Mehrheitswahl und Verhältniswahl sind da ja sozusagen die beiden großen, sich gegenüberstehenden, unterschiedlichen Möglichkeiten, für die man sich entscheiden kann. Wir haben eben die personalisierte Verhältniswahl in Deutschland, wo ja auch ein Anteil Mehrheitswahlrecht bisher über die Erststimme drin war. Also in gewisser Weise schon eine Mischform, könnte man sagen, könnte man argumentieren. Aber das Mehrheitswahlsystem ist ja eins, was vor allem auf den Vorteil Funktionalität einzahlt, weil es klare in der Regel klare Mehrheiten hervorbringt, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, ja auch das Erfordernis zu koalieren vielleicht zurückdrängt oder einhegt. Aber es ist natürlich gerade auch in Deutschland mit Blick auf unsere Gesellschaft, betonen wir ja mit dem Verhältniswahlrecht eben gerade auch den Aspekt der Gerechtigkeit und eben Minderheiten zu berücksichtigen und einzubeziehen. Und ein weiterer Maßstab ist ja auch das Verständnis, die Akzeptanz des Wahlrechts. Sie haben es auch angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ansetzen und sagen, wie kommt denn eine Kommission dann am Ende dazu zu sagen, das ist jetzt das, daran wollen wir festhalten, dass es geht da um Bewährtes oder geht es da wirklich um die Abwägung zwischen Gerechtigkeit und Funktionalität als zwei Maßstäbe, die ja beide ihre Daseinsberechtigung haben? Wir kennen andere Länder, die nach unterschiedlichen Mehrheitswahlsystemen wählen, wie beispielsweise Frankreich oder auch in Großbritannien. Und wir haben dann eben, wie ja auch skandinavische Länder, eben dieses Verhältniswahlsystem. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, wie auch in der Kommission, in der Sie mitgearbeitet haben, da dann die Diskussionsprozesse sind und wie man sich dann da auf etwas verständigt.
Ja, das mache ich gerne, nochmal so einen kleinen Blick dahinter den Vorhang der Wahlrechtskommission zu werfen. Man muss zur Wahlrechtskommission sagen, das ist keine Tabula rasa-Diskussion gewesen und es war auch kein akademischer Diskurs, ne? Wir sind auch als Sachverständige von der Politik in diese Wahlrechtskommission eingeladen worden, um da sozusagen Lösungsvorschläge zu machen, zu diskutieren, abzuwägen, zu vergleichen. Klar war aber immer, dass sowohl die Agenda als auch natürlich die Schlussfolgerungen von der Politik gemacht werden. Ne? Und insofern war für mich auch persönlich eine ganz interessante Erfahrung, wie man dann in so einem Kontext als Sachverständiger sozusagen agiert, weil natürlich habe ich auch eine wahlrechtspolitische Position, eine wahlrechtstheoretische Position, aber meine Rolle als Sachverständiger ist eben schon sehr stark auch die einer möglichst objektiven Beratung gewesen, also immer wieder aufzuzeigen, welche Konsequenzen haben bestimmte unterschiedliche Vorschläge oder unterschiedliche Varianten, die dann in der Kommission diskutiert worden sind. Klar war aber natürlich, dass die Politik entscheidet und nicht die, Sachverständigen, ne? Sondern die Politik als legitimierte, gewählte Volksvertreter, die dann ja auch sozusagen die Ergebnisse der Wahlrechtskommission mitgenommen haben in ihre Fraktion und dann auch jeweils in ihren Fraktionen dafür kämpfen mussten, auch dass die Ampelmehrheit dann für den Vorschlag steht. für den sich die Obleute der Ampel im Ausschuss dann letztlich entschieden haben, ne? Und nochmal zu dieser grundsätzlichen Diskussion Mehrheitswahl und Verhältniswahl. Ich würde es nicht so interpretieren, dass die personalisierte Verhältniswahl ein Mischsystem ist. Die personalisierte Verhältniswahl ist ein Mischsystem, aber nicht zwischen Mehrheits- und Verhältniswahl, sondern zwischen dem Anliegen der Personalisierung und dem Ver und einer Verhältniswahl. Das heißt also, in wir, die personalisierte Verhältniswahl, die Logik und der Spirit der personalisierten Verhältniswahl ist, dass in das System der Verhältniswahl das Element der Personalisierung im Wahlkampf eingebaut wird, möglichst weitgehend, dadurch, dass wir eben in 299 Wahlkreisen eben Abgeordnete direkt wählen. Aber es ja so ist, und das wissen tatsächlich nur wenige, dass in der sogenannten Oberverteilung sozusagen alle Mandate nach Zweitstimmenergebnis auf die Parteien verteilt werden. Und dann werden auf die Ansprüche der Parteien aus dem Zweitstimmenergebnis die gewonnenen Direktmandate angerechnet. Und dieser Anrechnungsmechanismus zeigt ja schon, dass man eben nicht die Mehrheitswirkung der Direktwahl in den Wahlkreisen haben wollte als Gesetzgeber, sondern dass man gerade das Gegenteil haben wollte. Man wollte die Mehrheitswirkung der Wahlkreisergebnisse neutralisieren, dadurch, dass man sie anrechnet auf das Zweitstimmenergebnis. Und Überhangmandate sind insofern tatsächlich ein technischer Defekt des Wahlsystems gewesen, weil dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach Zweitstimmenergebnis Mandate zustimmen, funktioniert dieser Anrechnungsmechanismus nicht mehr. Und das haben wir mit der Zweitstimmendeckung jetzt sozusagen insofern verändert, als dass wir jetzt einfach gesagt haben, ein Direktmandat kann nur gewonnen werden von einem Direktkandidaten, wenn seine Partei ihm ein aus dem Zweitstimmenergebnis resultierender Mandatsanspruch sozusagen zur Verfügung gestellt werden kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Direktmandat nicht gewonnen. Das heißt also, die Legitimation des Direktkandidaten ist sozusagen erweitert worden und kommt eben nicht nur aus dem Erststimmenergebnis allein, sondern eben aus dem Erststimmenergebnis in Verbindung mit dem Zweitstimmenergebnis, ne? Und das ist eben diese sogenannte Zweitstimmendeckung. Und ich sage mal so, die Begründung dafür war natürlich vor allen Dingen, dass die Direktkandidaten ja nicht als Personen antreten in den Wahlkreisen, sondern die Direktkandidaten treten ja in den Wahlkreisen für ihre Parteien an. Und wir wissen aus der Wahlforschung, dass, ich sage mal, es nur relativ wenig Wählerinnen und Wähler gibt, die tatsächlich ihre Erststimme als Personenwahl abgeben, sondern die allermeisten tun das, ne, indem sie auch den Kandidaten der Partei wählen, die sie ohnehin präferieren, die sie auch mit der Zweitstimme wählen. Da gibt es immer Wählerinnen und Wähler, die dieses Stimmensplitting machen, aber die große Mehrheit tut das nicht. Und wir wissen aus vielen Ergebnissen der Wahlforschung, dass auch die Kenntnis darüber, welche Personen eigentlich im Wahlkreis tatsächlich gegeneinander antreten, dass die nicht sehr stark ausgebreitet ist, so dass man dieses Element der Personenwahl auch nicht sozusagen übertreiben sollte, nicht überinterpretieren sollte. Und auch das ist ein Grund gewesen, warum wir es dann für angemessen gehalten haben, zumindest in der Mehrheit der Kommission. Es gab ja keine Einigung mit den Oppositionsfraktionen, sondern letztlich einen Mehrheitsbeschluss in der Kommission und auch nachher im Deutschen Bundestag. Aber dass zumindest die Ampel dann gesagt hat, das ist ein angemessenes Prinzip, was das eben auch abbildet, ne? Dass wir da keine reine Personenwahl betreiben, sondern dass auch die Erststimme sehr häufig eine Parteienstimme ist.
Jetzt haben Sie es sehr schön, wie ich finde, erklärt. Und was ja dahinter steckt, ist letztlich die Betonung nochmal oder das Unterstreichen der Parteiendemokratie, die wir ja auch grundgesetzlich geschützt haben. Auf der anderen Seite ist die Praxiswirkung eine, die dann vielleicht doch irritieren mag, weil es ja dazu kommen kann, dass eine Person den Wahlkreis direkt gewinnt, aber dennoch nicht in den Deutschen Bundestag einzieht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mindestens die Union auf den Plan gerufen hat und dann auch zur Anrufung des Bundesverfassungsgerichts geführt hat. Wobei das nicht der einzige Grund war. Es gab dann ja noch weitere und vielleicht können Sie da noch mal ansetzen und so ein bisschen erläutern, wie es dazu dann gekommen ist. Denn es ist ja keine Reform gewesen, die unwidersprochen einfach durchgegangen ist, sondern es gab dann tatsächlich die Befassung des Bundesverfassungsgerichtes damit und auch einen gerichtlichen Entscheid, der dann ja auch durchaus noch eine Entscheidung, die der Gesetzgeber getroffen hat, in Frage gestellt hat, beziehungsweise deutlich gemacht hat, dass das so nicht geht. Vielleicht können wir da noch mal einsetzen und Sie erklären das den Hörerinnen und Hörern noch mal.
Ja, genau. Also dieses Prinzip der Zweitstimmendeckung, was wir gerade ja diskutiert haben und versucht haben zu erläutern, das ist in der Wahlrechtskommission sehr strittig geblieben. Und da ist die Opposition eben auch vors Verfassungsgericht gezogen, um vor allen Dingen gegen dieses Prinzip der Zweitstimmendeckung zu klagen. Das war sozusagen das Hauptanliegen der Oppositionsklage beim Bundesverfassungsgericht. Und da muss man sagen, hat das Bundesverfassungsgericht dieses Zweitstimmendeckungsprinzip glänzend bestätigt. Also über Seiten erläutert das Bundesverfassungsgericht, dass das innerhalb der Logik der personalisierten Verhältniswahl ein Prinzip ist, dass der Gesetzgeber nicht nur wählen darf, sondern das auch sozusagen argumentativ sehr stark gerechtfertigt worden ist vom Bundesverfassungsgericht, weil man eben gesagt hat, es ist eben gerade keine Schwächung des Direktmandates, sondern es ist eben eigentlich sogar eine legitimatorische Stärkung, weil in Zukunft eben die Legitimation des Direktmandates nicht nur ausschließlich aus immer geringer werdenden Erststimmenergebnissen resultiert, sondern zusätzlich auch aus dem Zweitstimmenergebnis, also aus der Legitimation des Zweitstimmenproporzes. Ne? Und das hat das Bundesverfassungsgericht also glänzend bestätigt. Und deshalb glaube ich auch, dass die Prognose würde ich wagen, dass dieses Prinzip der Zweitstimmendeckung Schwerkraft entfalten wird und sozusagen nachhaltig ein Element unserer personalisierten Verhältniswahl bleiben wird. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch keine Mehrheit im Deutschen Bundestag vorstellen, die das wieder abschafft, wohl wissend, dass man ja dann all die Probleme, die man vorher hatte mit den Überhangmandaten, mit den Proporzverzerrungen, mit der Bundestagsvergrößerung, mit der Notwendigkeit eklektischer, halbherziger Reform, dass man sich diese ganzen Probleme ja wieder einkaufen würde.
Das
Und
wäre dann.
deshalb halte ich das sozusagen für ein nachhaltig wirksames Element, was mit der Ampelreform in die personalisierte Verhältniswahl eingeführt worden ist. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass die Direktwahlergebnisse jetzt eingebettet werden eben in das Zweitstimmenergebnis, ne? Wo ich allerdings zustimme, ist, dass wenn wir nach altem Wahlrecht, wenn wir ein Wahlergebnis bekommen, das nach altem Wahlrecht viele Überhangmandate produziert hätte, dann ist das ja ein Wahlergebnis, was nach neuem Wahlrecht viele Wahlkreise produziert, in denen kein direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag einzieht. Und das wird natürlich unter Umständen Diskussionen erzeugen, wobei man da vor allem auf eines hinweisen muss. Diese Unterscheidung zwischen Direktkandidat und Listenkandidat, die ist bis zu einem gewissen Grad deshalb künstlich, weil die allermeisten Kandidierenden, die über die Liste in den Bundestag einziehen, also über das Zweitstimmenergebnis, ne, in den Bundestag einziehen, Politikerinnen und Politiker sind, die auch in den Wahlkreisen direkt kandidieren. Das heißt also, auch die Politikerinnen und Politiker, die über die Liste einziehen, machen intensive Wahlkreisarbeit, haben Wahlkreisbüros in den Wahlkreisen vor Ort. Die Bürgernähe von Listenabgeordneten unterscheidet sich nach fast allen empirischen Studien, die ich dazu kenne, nicht von von den direkt gewählten Abgeordneten, sodass quasi eben diese Repräsentanz im Wahlkreis nicht nur durch die direkt gewählten Abgeordneten, sondern auch durch die über die Liste, diejenigen, die über die Liste einziehen, gewährleistet ist, weil die eben auch in den Wahlkreisen als Direktkandidatinnen und Direktkandidaten antreten, ne? Wir haben das für den letzten Deutschen Bundestag mal durchgerechnet. Da war das eben so, dass wir keinen einzigen Listenabgeordneten gefunden haben, der nicht genauso wie die direkt gewählten Abgeordneten ein Wahlkreisbüro in seinem Wahlkreis betreut und genauso intensiv Wahlkreisarbeit macht, wie das die direkt gewählten Abgeordneten auch tun. Ne? Und insofern ist diese Diskussion über die sogenannten verwaisten Wahlkreise, die da entstehen können, die ist natürlich auch so ein bisschen aufgebauscht. Ne?
Ja, was allerdings schon ein Punkt sein könnte, diese vermeintlich sicheren Wahlkreise, die über das Direktmandat bisher vielleicht gewonnen wurden, das hat sich ja auch jetzt über die letzten Jahre nochmal deutlich verändert durch die Volatilität auch des im Wahlverhalten. Aber die gibt es so im Zweifel nicht mehr oder weniger. Das heißt, die Kämpfe um die Listenplätze, die, das glaube ich, steht dann zu erwarten, werden zunehmen. Da sind wir im Prinzip auch schon so ein bisschen beim Ausblick, bei den Erwartungen der in Bezug auf die Bundestagswahl 2025, 23. Februar. Das ist schon bald. Ja, wie sieht's da aus? Was sind da Ihre Erwartungen? Sie haben gerade das Rechenbeispiel schon angesprochen. Rechnet man da auch so ein bisschen in die Zukunft schon und überlegt und schaut, wie sich das vielleicht auch regional verändert? Gibt es vielleicht auch bestimmte Regionen, die besonders betroffen
Ja,
sind.
natürlich, wir machen da auch erste Simulationsrechnungen und es könnte natürlich sein, je nachdem, wie stark die Union tatsächlich aus dieser Bundestagswahl rauskommt, dass wir sozusagen nach altem Wahlrecht viele Überhangmandate der Unionsparteien sehen. Das wären dann Wahlkreise, in denen der Wahlkreis Erste nicht in den Bundestag einziehen würde. Dann könnte es natürlich auch wieder eine verstärkte Diskussion darüber in der nächsten Legislaturperiode geben. Ich glaube aber, das Element der Wahlrechtsreform, das am meisten Einfluss auf die nächste Wahl haben wird, ist dasjenige, was, wie man so schön sagt, wirklich in die Hose gegangen ist, nämlich die versuchte Abschaffung der Grundmandatsklausel, die dann vom Bundesverfassungsgericht nicht deshalb rückgängig gemacht worden ist, weil das Bundesverfassungsgericht die Grundmandatsklausel für so unglaublich sinnvoll hält, sondern weil die Abschaffung der Grundmandatsklausel wahlrechtlich so dilettantisch gemacht worden ist von der Ampel und man eben dieses CSU-Problem nicht angemessen gelöst hat. Und so dass wir jetzt die Situation haben, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die nächste Bundestagswahl, im Februar also die vorgezogene, findet mit Grundmandatsklausel statt. Und wir haben aus meiner Sicht
Ganz kurz, Grundmandatsklausel müssen wir noch mal einmal erklären, bedeutet eben, drei direkt gewonnene Mandate reichen aus, um in den Bundestag einzuziehen. Wir haben ja noch die Sperrklausel von 5%. Das sollte man an der Stelle vielleicht nicht verwechseln, sondern eben noch mal
Genau,
ganz
und
kurz.
Sie können die Sperrklausel von 5% eben quasi unterlaufen, indem Sie versuchen, drei Direktmandate zu gewinnen. So, in dem segmentierten Parteiensystem können Sie Direktmandate, wie gesagt, heute schon mit 18, 20 oder 25% gewinnen. Sie brauchen nicht 50 oder 60% dafür, sodass es auch für die kleineren Parteien gar nicht so unrealistisch ist, wenn sie es schaffen, regionale Schwerpunkte zu bilden oder wenn sie es schaffen, prominente Gesichter in Wahlkreisen zu platzieren, wo ihre kleine Partei einen regionalen Schwerpunkt hat, dass sie dann solche Direktmandate gewinnen. Und wir haben aus meiner Sicht vier Parteien, die im Bundestagswahlkampf im Februar aktiv versuchen werden, über die Grundmandatsklausel ihren Einzug in den Bundestag zumindest abzusichern. Das sind die Freien Wähler, das ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ist die Linkspartei und das ist auch die FDP. Das sind alles Parteien, die sich nicht sicher sein können nach Stand heute, dass sie die 5%-Hürde überspringen werden. Und deshalb glaube ich, und das sieht man schon jetzt in ersten Überlegungen und Aufstellungsversammlungen, die Freien Wähler haben das gestern publik gemacht auf einer Pressekonferenz, dass sie aktive Strategien entwickeln werden, sich auf drei Wahlkreise zu fokussieren, um gegebenenfalls über die Grundmandatsklausel dann den Einzug in den Deutschen Bundestag auch in voller Fraktionsstärke nach Zweitstimmenergebnis zu schaffen. Und das wird meiner Meinung nach, kann das Wahlergebnis und auch die Mandatsverteilung und auch die Mehrheitsbildung nach der Bundestagswahl im Februar sehr stark beeinflussen.
Jetzt ist es natürlich ein Problem, dass wir alle ganz schlecht warten können und das in Ruhe abwarten auch ziemlich verlernt haben. Deswegen wäre meine Frage noch an Sie als Experten, inwiefern Wahlumfragen dadurch jetzt leichter oder schwieriger werden. Kann man das sagen? Also diese Vorausschau darauf, verändert sich das durch das neue Wahlrecht?
Nee, also ich glaube, durch das neue Wahlrecht verändert sich das nicht, aber es verändert sich natürlich sehr stark durch die veränderte Parteienlandschaft und also die stärkere Segmentierung und Fragmentierung und natürlich dadurch, dass es immer mehr Wählerinnen und Wähler gibt, die nicht per se parteigebunden sind. Das heißt, die Volatilität des Wahlverhaltens hat ganz stark zugenommen. Das macht die Vorhersagbarkeit von Wahlergebnissen, erschwert die Vorhersagbarkeit von Wahlergebnissen enorm. Und macht deshalb natürlich auch das Geschäft von Wahlumfragen schwieriger. Also ich rate dringend dazu, Wahlumfragen, also man muss es nicht lassen und man muss sie deshalb jetzt auch nicht verteufeln, aber man sollte sie nur als das interpretieren, was sie sind. Sie sind nämlich Momentaufnahmen und keine Prognosen für das zukünftige tatsächliche Wahlergebnis. Und sozusagen diese Volatilität nimmt zu. Und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass die Wahl im Februar noch lange nicht entschieden ist und dass wir einen sehr spannenden, kurzen, harten und spannenden Wahlkampf erleben werden, wo viel Volatilität drin ist. Und das hat aber jetzt weniger mit dem Wahlrecht zu tun, sondern eben eher mit den anderen dahinterliegenden Veränderungen im Parteiensystem und im Wählerinnenverhalten, vor allen Dingen eben, was die abnehmende Parteibindung angeht.
Und doch haben wir ganz, ganz viel über das neue Wahlrecht, was dann am 23. Februar 2025 angewendet wird, gelernt und erfahren. Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Robert Fehrkamp, für das Gespräch und all die Einblicke. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.